Ich bin Daniela Weinmann.
Und ich bin Simon Burer.
Und das ist unser Podcast über aktuelles Songwriting in der Schweiz.
Nein. Song, 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 Song,
Song, Song, Song. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von unserem Songwriting-Podcast «Songs und so». Heute haben wir die grosse Freude, dass wir zu Gast sein dürfen in Basel bei Malummi. Vis-à-vis von uns sitzen Larissa und Giovanni. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Und vor allem auch noch herzlich willkommen in der zweiten Staffel.
Yay! Mögt ihr uns kurz sagen, wer ihr seid und vielleicht auch, wer noch zu Malummi gehört und wie das ihr euch gefunden habt als Band?
Also ich bin Larissa, wir haben zusammen von Musik machen vor etwa 5 Jahren. Und ich würde sagen, der ganze Musikbestandteil von meinem Dasein ist jetzt irgendwie so verwurzelt und verflochten mit dem Giovanni, dass ich das Gefühl habe, wir machen schon seit immer Musik zusammen. Genau, Malummi gibt es schon seit 5 Jahren. Wir haben am Anfang als Duo existiert und dann irgendwann ist der Alan dazu gekommen mit den Drums. Ja, und dann ist die Pandemie gekommen und dann haben wir das Album aufgenommen und so weiter und so weiter. Und jetzt sind wir da und haben unser zweites Album rausgelassen und haben einen neuen Drummer, den Lukas Cibulski. Und
ich bin Giovanni und ich bin der Gitarrist und Producer. Und ja, ich glaube, ich bin der biggest Supporter von Larissas Lieder. Ich liebe, was sie schreibt und ich gebe immer mein Best zum Supporten. Und,
Kommst du aus Italien?
Genau,
könnt ihr vielleicht noch erzählen, wo ihr herkommt oder wie eure Roots sind? So,
so ich bin halb Piemontese und halb Sizilianer. Und ja, als ich 18 war, bin ich nach Basel gekommen. Ganz random, nur weil ich den Gitarrenlehrer gerne hatte. Und bin immer noch hier.
Ich bin hier geboren in Basel und aufgewachsen. Meine Familie ist... Ich würde so sagen, meine Mutter ist aus Brasilien und mein Vater ist halbe Brasilianer und halbe Schweizer. Wenn man das ausrechnet, macht mich das zu 3/4 Brasilianerin. Lustigerweise bin ich immer da gewesen und bin nie wirklich in eine andere Stadt oder in ein anderes Land. Ich würde mehr gerne mal auf Brasilien gehen. Das hat mich sicher auch beeinflusst musikalisch, aber bis jetzt sind wir da.
Cool, und erzähl doch du vielleicht noch für deine Anfänge, so wie du angefangen hast, Songs zu schreiben.
Oh, da muss ich ganz, ganz weit in die Vergangenheit graben. Ich glaube, ich habe schon immer ein bisschen Songs geschrieben, so für mich. Haben mir so das Gitarrespielen selber beigebracht, so als Teenie, und so melancholische Songs geschrieben und viel so Sachen aus dem Radio transkribiert und so mit dem iPod Sachen aufgenommen und dann versucht nachzuspielen. Ich glaube, ich habe nie wirklich so das Bedürfnis gehabt, das mit irgendjemandem zu teilen, bis ich dann entschieden habe, Musik zu studieren und so gefunden habe, okay, vielleicht das jetzt irgendjemand. Mein Werdegang ist eigentlich, wie soll ich sagen, ich kann eigentlich nicht Musik machen. Ich habe zuerst Kunstfokus gemacht und dann eine Grafikerlehre angefangen und habe die dann abgebrochen, bin dann ins Spital gearbeitet, habe das dann auch abgebrochen und bin dann irgendwie so in der Musik gestrandet. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist kein rechter Beruf, das kann ich nicht machen. Und es macht wie nicht so Sinn, wenn ich mich in dem ausbilden lasse. Meine Familie hat mega gedrängt, dass ich das doch mache. Und genau, das eine hat dann wie zum anderen geführt. Ich habe dann im Musikfokus gesehen und hatte Giovanni kennengelernt. Er war dann schon im Master gesehen. Und durch das, dass ich wie die Verbindung hatte zu jemandem, der halt wie schon in dieser Branche sich wie schon so ein bisschen bewegt hat, hat sich wie so ein bisschen mehr können kristallisieren, so was möglich ist. Mhm. Genau.
Ja, aber spannend, also deine Familie hat das eigentlich gar nicht gedacht, das ist kein richtiger Beruf. Die haben das wie in dir gesehen und du hast dich aber selber nicht dagegen gewehrt. Woher glaubst du denn, ist das gekommen, das Gefühl, dass das nicht richtig ist? Also das ist jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber es interessiert mich mega, warum dass so viele Menschen das Gefühl haben, dass das nicht recht ist. So.
Ich glaube, das hängt sehr fest damit zusammen, dass ich eben vorher in der Kunst war, im Kunstfokus und dort wie allen immer eingerichtet worden ist, ihr müsst eigentlich wie eine Lehrstelle finden in dem Metier, wo ihr euch möchtet weiterbilden. Weil die Lehrstelle ist wie etwas, wo du bekommst einen Lohn und nachher hast du ein Papier und du hast das Know-how und du hast Sachen, die du brauchst. Ich habe mir so gedacht, Menschen, die studieren, die wissen halt nicht so recht, was sie vom Leben wollen, außer man wird halt Arzt. Und wie alt bin ich da gewesen? 19, 20, so das Weltbild. So, nein, ich möchte nicht einen Bachelor machen, nachher habe ich überhaupt keine Praxiserfahrung. Ich muss unbedingt etwas machen, das Hand und Füße hat. Und wenn ich Grafik studiere, dann verdiene ich so und so viel im Monat und dann kann ich mir das leisten, allein zu wohnen und so weiter. Und bei der Musik habe ich das wenig gesehen. Ich hatte wie keine Vorbilder, die das gemacht haben und wir können sagen, hey, das ist im Fall ein Job, du kannst auch Gesang und Musik unterrichten.
Es ist spannend, weil ich habe mir immer gewünscht, es gibt so etwas wie eine Musikerinnenlehre. So, dass man wirklich einfach mal so als Praktikantin so mitläuft und so einfach irgendwie herausfindet, wie das wäre, so auf der praktischen Ebene. Und das stimmt, das ist wie so eine mega Hürde, dass man das eigentlich sich immer alles so selber muss beibringen oder irgendwie selber muss so einen Zugang zu der Praxis finden.
Voll spannend. Ich würde sagen, wir tiefen mal rein in die Alben. Oder? Meine erste Frage ist eigentlich vor allem die, ihr habt ja, das erste Album ist 2021 rausgekommen und darauf hat es noch viel mehr so Einflüsse gehabt, vielleicht auch noch so ein bisschen von Bossa Nova und vor allem auch von Electronica. Und jetzt, das neue Album ist für mich in meinen Ohren mega fest ein Rock-Album, obwohl es auch immer noch so die mega filigrane so Folk-Ästhetik halt auch drin hat bei einigen Songs. Aber trotzdem, wenn ich ihn so Play drücke, dann weiss ich, ich spüre es irgendwie so im Bauch und finde so, das ist irgendwie Rock oder für mich ist es eigentlich auch irgendwie Grunge. Und meine Frage eigentlich ist, wie hat sich das ergeben, dass er wie so dass der Rock, sage ich jetzt mal, so euch ein zweites Album reingeholt haben, ist das so eine bewusste Entscheidung gewesen? Oder, ja, wie ist das passiert?
Das ist sehr homogen passiert. Wir haben das erste Album im Studio aufgenommen und ich kann euch das so vorstellen, wir haben die Songs davor wie nie gespielt. Wir haben sie wie konstruiert und es sind wirklich wie so Luftschlösser. Und man hört es auch ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und dann, wo wir die ersten Gigs hatten, haben wir müssen das runterbrechen und versuchen, als Trio wieder anzubekommen. Und durch das sind halt die neuen Songs halt viel, es ist halt viel roher, was wir geschrieben haben, als Antwort auf, dass wir es eigentlich möchten live spielen und wenn möglich so naturgetreu wie möglich. Und durch das ist das zweite Album eigentlich wie genau das Umgekehrte gewesen. Wir haben alle Songs zuerst gespielt und dann aufgenommen.
Es ist auch wegen Fällen passiert, also auf der Bühne haben wir manchmal einen Cue verpasst. Und dann mussten wir irgendwie Energie geben. Und genau dann haben wir angefangen, rockige Ebene zu erreichen bei Birds and Fishes. Plötzlich hat Larissa weiter gesungen und dann, na, 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 na. Und dann ist es plötzlich Rock geworden. Wir haben bemerkt, oh, okay. Und dann durch Improvisation während der Probe. Es gibt drei Stücke, die fast so während der ersten Improvisation, also die Struktur, die Akkorde waren. Das Rhythmus, die Stimme war schon irgendwie so wie auf das Album. Wir brauchten das schon von früher, aber wir haben es ein bisschen später realisiert, dass wir Energie geben möchten.
Ah, oh, cool, das ist mega spannend. Eine unvorbereitete Situation hat euch eigentlich gezeigt, wo es euch herzieht, oder?
Ja, und ich kann auch mega relaten. Mit meinem Projekt natürlich, dass es ein riesiger Unterschied ist, so die Sonic Soundscapes zu machen im Studio und dann das Versuch auf die Bühne zu bringen, das ist eine komplett andere Situation und das ist mega schlau, dann eigentlich von der Bühne und vom Proberaum ins Studio zu gehen und statt nachher mühsam versuchen, alles, was man im Studio gemacht hat, irgendwie zu übersetzen für eine Bühne, das verstehe ich extrem gut. Und ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, dass die Songs so auch so zum Teil dann wirklich so im Proberaum, in diesen Improvisationen dann entstanden sind. Weil ich finde, also das habe ich beim Hören mich mega gefragt und ich habe gedacht, ein paar Songs fühlen sich so von der Energie so an, wie das passiert eben nur, wenn man es wirklich einfach gerade so zusammen aus dem Moment raus macht, anstatt dass man zuhause mit dem Blöckchen sitzt und sich das alles überlegt hat, so. Ist es dann auch vom Songschreiben her anders gewesen am Anfang? Also hast du das Gefühl gehabt, dass du früher viel mehr auch so, und jetzt komme ich auch so mit dem Wissen von Beholder drin rein, dass ich es auch einen mega Unterschied finde, so in dieser Intimsphäre von der eigenen Wohnung, so einen Song schreiben, ist ganz anders, als wenn man wie eben im Band rum zusammen Songs schreibt, ob das auch für dich wie einen Unterschied gemacht hat, wie du Songs oder auch Lyrics schreibst, wenn du quasi den Ort wechselst, wo die Sachen entstehen.
Ich glaube, die drei Songs, die improvisiert sind, sind Society, Something und Mother. Und bei Something und Mother habe ich schon Lyrics gehabt. Das heisst, ich kann sie durchaus daheim schreiben und mir überlegen. Es war eigentlich wie mehr wie ein Gedicht gewesen. Und ich habe dann das einfach in meinem Büchlein gehabt und nie wirklich gebraucht. Und dann, wo wir am Jammen waren, habe ich es früher geholt und dachte, oh, ich probiere jetzt das hier über die Akkorde zu singen. Und das hat mir mega viel Halt gegeben. Aber bei Society zum Beispiel habe ich gerade dort improvisiert und habe nachher im Nachhinein mega viel müssen, da wo Doktor und den Text müssen umändern, weil es dann irgendwie auch mega weird war. Aber stimmt schon, es ist schon eine andere Atmosphäre. Und es gibt auch wie eine andere Energie im Text. Ich habe das Gefühl, es ist viel direkter, weil es ist halt so der Urge da, so schnell, jetzt muss irgendwie sitzen und die Message muss rauskommen.
Ich finde es auch sehr spannend, weil gerade im Mother, in diesem Song, finde ich, ist recht eine Spannung drin zwischen mega feinen, also für mich so mega körperlichen, feinen, caring Ziele, Wörter und so ein mega wuchtiges Instrumental habt ihr auch, also vielleicht könnt ihr einfach mal noch ein bisschen erzählen, wie für euch sich der Song Mother anfühlt, also vielleicht auch von beiden Seiten, wenn ihr das spielt jetzt, also vom Schreiben her, aber auch live, wenn ihr das spielt, wie fühlt sich das an?
Also das Stück ist jedes Mal anders, weil es ist das improvisierste Stück im Set und die Version, die auf das Album ist sogar live, oder? Ja. Das Gefühl ist einfach, alles ist mega offen. Wir verbinden das fast immer mit dem Song, den vorher gibt. Und ich glaube, dein Energielevel zeigt, wie wir auf diesem Tag Mother performen können, oder?
Ja, absolut. Das ist der Song, wo wir wie am Publikum und an meiner Energie abmessen, ob wir es voll reingehen oder ob wir wie einfach etwas Softes machen. Ich glaube, wir haben noch nie zweimal gleich gemacht. Es ist passiert, dass jemand uns live gesehen hat, zweimal, und beide Mal gefunden hat, wow, das ist mein Lieblingssong. Und dann auf der Aufnahme, also vom Album, ist ich suchen und das hat einen Friends zeigen und dann ist die Person mega enttäuscht gewesen. Also auch so anders ist, als wenn man es live spielt. Ich glaube, es ist der Song, der am meisten das Eigenleben hat. Und durch das halt auch mega eine Challenge ist, wenn wir da performen, weil wir halt nie wissen, was passiert. Wie wir enden wollen und ob ich Lust habe, das Publikum anzuschreien oder nicht.
Es ist schon interessant, weil man denkt, dass die Leute das nicht unbedingt gerne haben würden oder hätten. Und, aber es ist normalerweise sehr geliebt.
Wenn man sie anschreit?
Ja. Ja, irgendwie. Wenn wir mega komische Versionen von Mother 6 Minuten lang spielen, die Leute erwarten das nicht, aber es passiert ziemlich oft, dass sie kommen, wow, das, also meine Mutter musste weinen,
ja.
Alons Mutter auch. Und,
ja, alles weiblich sozialisierte Menschen, ich weiß nicht, ob männlich sozialisierte Menschen würden auf uns zukommen und sagen, hey, ich kann mich brüllen bei diesem Song. Aber meistens, wenn Leute auf uns zukommen, die sagen, hey, ich kann mich brüllen, dann sind es meistens weiblich sozialisierte Menschen und Mütter.
So improvisierte Musik ist ja für einen selber als Performer oder als Performerin mega anders zum Spielen halt einfach, oder? Man ist wie so, man ist halt on the edge und es gibt halt wie so kein Safety Net. Und ich glaube, das ist etwas, wo alle Menschen einfach intuitiv verstehen, wenn Stakes einfach höher sind. Mhm. Ich glaube, das macht schon extrem viel mit dem Publikum. Die drei Songs, die ihr gesagt habt, die ihr improvisiert habt, habt ihr die wirklich die Takes direkt fürs Album aufgenommen und so improvisiert? Oder habt ihr in einer Probe improvisiert und ihr habt das einfach aufgenommen und dann quasi basierend auf dieser Improvisation noch das Recording fürs Album gemacht?
Wir haben Songs improvisiert und anhand von dem den Song geschrieben und dann ein Jahr lang performt und dann das Endprodukt aufgenommen im Studio.
Alles klar.
Außer Mother.
Außer Mother. Hm. Und bei Something, ich finde Something ist ein mega schönes Beispiel, weil Giovanni hat dort wie so mit seinem Zauberstab den Song so jetzt ganz anders angebracht. Gitarre am Anfang hat wie ein ganz anderes Pattern, wenn man live spielt, einfach auch wegen der Drums und so. Und es war wie so der Übergangsmoment gewesen von, wenn wir den elektronischen zweiten Teil beibehalten oder nicht. Und so die existenzielle Diskussion, wenn wir den Sound beibehalten oder wenn wir es nur neu machen. Und bei Something hat Giovanni wie so Gitarre neu aufgenommen. Und ich habe wie das Gefühl, der Song hat durch das wie so eine, wie nennt man das? Facelift.
Ja.
Ja, es ist wie so, wow, jetzt ist es wie gut genug für ein Album. Aber ursprünglich ist es anders improvisiert gesehen.
Mhm.
Genau.
Und Giovannis Zauberstab, das ist dein Production Skills.
Yes. Skills, weiß also.
Ja, ja, ganz große Skills. Wir haben in seinem Studio aufgenommen und
Leidenschaft.
Ja, eine große Leidenschaft. Aber ich habe das Gefühl, so das Trauma, das viele Musikschaffende haben, dass sie, wie, nachdem sie ihre Songs geschrieben haben, wie das jetzt abgeben an jemanden, der das vielleicht gar nicht wirklich nachvollziehen kann, habe ich wie nie erlebt, weil er ist wie beim Ganzen immer dabei gewesen, bei allen Prozessen und auch beim Songwriting ist er dabei gewesen und hat einfach wie genau gewusst, was der Spruch ist und Emotionen und wo wir hingehen.
Das heisst, du hast es auch gemischt?
Genau.
Und produced, so.
Ja, fast alle Instrumente gespielt, außer Drums, ein paar Perkussionen und genau, Bass, Synths, Gitarren und produziert mit Larissa. Manchmal hast du einfach eine Raw-Idee gehabt und nach zwei Tagen, ja, das, jetzt klingt es so. Und gemischt, genau.
Ich finde genau das Thema mega spannend zwischen dem Fixen und Floatigen, wo ich das Gefühl habe, ist jetzt im Gespräch mit euch viel deutlicher wichtig als jetzt mit anderen Acts, wo wir jetzt den Podcast gemacht haben, dass es eben verschiedene Formen kann annehmen und dass es auch wie so ein Hin und Her zwischen Live und Aufnehmen irgendwie durch auch gibt. Und eine Frage, die ich so mit mir umgetragen habe, nachdem ich euch lustigerweise zum ersten Mal im Kiff gesehen habe, vor Jahren, habe ich das Gefühl, ist wirklich so, dass mit diesen Songformen, ihr habt ja beide auch irgendwie an einer Hochschule quasi studiert und so weiter und habt sicher dort auch so Rezepte bekommen, wie man einen Song muss schreiben, dass es einen Verse muss haben, dann einen Chorus muss haben und dann also die ganzen strikte Regeln aus dem Pop Handwerkskasten. Und ihr habt euch von dem, finde ich, sehr fest emanzipiert. Also ich finde nicht, dass die Songs mega in diesem Schema funktionieren. Also das Offene von der Form, sage ich mal, wie findet ihr das selber? Oder stört euch das bei anderen Leuten? Woher kommt die Entscheidung, das nicht zu machen?
Gute Frage, ja.
Also ich würde behaupten, in meinem ganzen Studium, ich habe Jazzgesang studiert und Jazzgesang Musikpädagogik, habe ich kein einziges Mal einen Kurs belegt, wo ich lerne, wie man Songs schreibt. Darum, nein, ich habe mich nicht emanzipieren. Ich habe es einfach wie nie. Ich habe mich nie mit dem Jazz oder mit dem Pop-Konstrukt auseinandergesetzt. Ich bin immer so meine Malumi-Sachen machen gesehen. Wir haben wie das Gefühl, wir sind wie aus einem Gefängnis ausgebrochen, nachdem wir die Schule beendet haben. So und so müssen wir das machen. Und das ist der Standard. Ich glaube, mein Bachelor-Konzert ist ein mega gutes Beispiel für die Situation, weil ich habe Jazz studiert, ich habe brasilianische Wurzeln, ich habe Bossa Nova gesungen und das war so mein Label, das Bossa Nova-Sängerin. Dadurch haben alle immer das Gefühl gehabt, an deinem Bachelor-Konzert musst du unbedingt Bossa Nova singen. Und ich immer so, nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und dann haben wir Malumi gespielt und es war einfach so ein richtig grosses Fuck you gewesen an das ganze Institut, das halt Wiese gefunden hat. Schublade rein und tschüss. Und durch das habe ich das Gefühl, nehme ich mir auch die Freiheit, Songs zu schreiben, die nur ein Satz sind und zwei Akkorde. Und es fühlt sich mega befreiend an.
Wow, das finde ich eine mega krasse Geschichte und auch eine mega berührende Geschichte, weil es zeigt schon auch mega fest so das Problem von dem, ja, dass man so eine Art etwas übergestülpt bekommt oder so wie muss. Also die Erwartung, die da an dich angetragen worden ist, finde ich recht krass irgendwie. Mhm. Und auch mega cool, dass ihr dann wie so gesagt habt, hey, wir tönen das so, das.
Ich schreie euch jetzt an.
Ja.
Aber ich glaube, die Verbindung zwischen den zwei Welten ist vielleicht durch Improvisation
spannend, ja.
Gepasst oder
geblieben.
Bei diesem Album gibt es auch Songs, wo ich mich gefragt habe, sind das Protest-Songs? Auf dem Album gibt es auch Slogans, wo du wie so sagst oder die du auch wiederholst. Und ich weiß nicht, wieso ich jetzt Hochdeutsch rede, aber die grosse Sprachenverwirrung. Aber ja, ist das etwas, was du dir auch vorgenommen hast, so beim Writing, zum sagen, du willst zum Beispiel repetitivere Sachen machen und, oder du willst, dass es so die Slogan-Qualität hat?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, du bist jetzt die erste Person, die mich auf das aufmerksam macht. Ich glaube, es ist wie so das Gefühl von, wenn ich es jetzt nochmal sage und nochmal sage und nochmal sage, dann wird vielleicht die Audience, die nicht Englisch redet, verstehen, was ich meine. Es ist so wie so eine Urge da.
Mhm. Das ist auch etwas wie von einer Demo, oder? Also treffen wir auch immer die gleichen Sachen.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber,
ja, aber ich finde es lustig, dass du gesagt hast, Slogan, weil ich höre es eben auch nochmal anders. Und ich habe die Energie vom Protest schon auch gespürt oder von dem Fuck you oder von dem, vielleicht im Song Society kommt das am Menschen raus, wo du quasi so die ganze Gesellschaft adressierst und sagst, lass mich los, lass mich ich muss mich emanzipieren von dem, ich muss frei sein von euch allen. So. Das sehe ich mega fest in so einer Protesttradition. Und gleichzeitig, als ich nachher die Lyrics gelesen habe, ist mir das alles viel offener vorgekommen, als ich es live gehört habe. Also, und mir ist auch aufgefallen, dass in vielen Texten es kommen sehr so kosmische Sachen vor. Also natürlich am deutlichsten im Song «The Universe is Black», wo ich halt wirklich auch so «The Universe» quasi vor Augen gesehen und aber auch in verschiedenen anderen Songs kommt so fast so eine mystische Ebene rein. Ich weiß nicht, wo es dann so ums Geborenwerden und ums Sterben und um Mother und um Bones und um Kosmos geht und so. Also wenn jetzt so der Space, in dem du hast, stellst du dir das auch so vor, während du schreibst, bist du eher so in einem meditativen State jetzt? Oder würdest du eher sagen, ja, das Simon hat recht, das ist eher so ein politischer Space.
Ich würde sagen, none of those.
Nein, ich glaube, ich bin eine sehr impulsive Person und die Songs und die Texte sind aus meinem Mood heraus entstanden. Also eigentlich immer, ich gebe mir wie nicht so viel Zeit an Lyrics zu arbeiten, weil ich das Gefühl habe, dass es kann wie so mega schnell nichts mehr bedeuten für mich. Und ich weiß gar nicht, was es für ein State ist. Ich glaube, es ist wie so. Ich habe eure Folge gehört mit Leonie, wo sie wie beschreibt, dass sie wie vom Herz in die Hand schreibt und nicht durch den Kopf. Und ich habe das mega spannend gefunden, weil danach habe ich mir mega lange überlegt, so, wie mache ich das eigentlich. Und ich glaube, es ist immer unterschiedlich. Vor allem aber auch, weil es halt immer extrem emotional ist. Das heißt, wenn ich jetzt in so einem melancholischen Mood bin und einen Song schreibe, wie zum Beispiel «In a Gentle Way», dann bin ich mir gar nicht groß am Überlegen, was ich singe, sondern ich improvisiere das mit dem Instrument zusammen und dann am Schluss, also ich nehme es immer auf, kann ich am Schluss entscheiden, ist das etwas oder nicht. Aber zum Beispiel etwas wie «Something», das habe ich vorher geschrieben, dort ist wirklich so darum gegangen, so, was fühle ich eigentlich und was will ich eigentlich? Und dann ist recht verkopft gesehen, wie kann ich das verpacken, so dass das wie, dass man wie zweimal muss hören, um zu verstehen, was ich eigentlich will sagen, dass es überhaupt wie Sinn macht. Von dem her, ich kann wie nicht so genau sagen, in was für einem emotionalen State ich mich befinde, wenn ich Lyrics schreibe. Aber ich bin wie immer noch ein bisschen am herausfinden. Ich glaube, es hilft auch, neue Songs zu schreiben und zu wissen, wenn ich mich in diesem Stadium befinde, dann kann ich so und so Songs schreiben. Und wenn ich mich in diesem Stadium befinde, kann ich so und so Songs schreiben.
Ich glaube, ich spüre mega genau, was das bedeutet. Ich hätte jetzt auch noch Mühe, um das zu erklären. Ich glaube, für alle die zuhören, die noch nie einen Song geschrieben haben, vielleicht müsst ihr einfach mal einen schreiben, dann wissen ihr vielleicht auch, was das bedeutet. Mhm.
Ich habe für die Band so ein Diagramm erstellt, bevor wir ins Studio gegangen sind, wo ich wie so verschiedene Kreise in verschiedenen Farben im Word zusammengestellt habe, wo es sich so überlappt. Und dann hat es einen blauen, einen gelben und einen roten Kreis und das sind Emotionen. Und dann habe ich wie Songtitel reingeschrieben. Und dort, wo es sich überlappt, ist dann so, der Song ist traurig, aber er ist auch hässig. Oder der ist hässig, aber er ist auch glücklich. Und dann so haben sie wie auch können besser nachvollziehen, was so dahinter steckt.
Mhm. Um so den Vibe irgendwie zu matchen. Mhm.
Genau.
Voll spannender Approach, cool.
Wurde clever.
Mhm. Bei «Something Live», also du sagst etwas mehr, oder? Als Intro, hast du das auch gleichzeitig geschrieben?
Ja,
oder?
Also bei «Something» es ist eigentlich wie ein Gedicht, das länger ist als der Song. Und ich hatte halt so voll die Anxiety, als wir das aufgenommen haben. Ich dachte, wenn ich jetzt das, der erste Teil ist halt wie so Spoken Word, wenn ich das jetzt da vorlese im Studio, dann hört man da meinen Schweizer Akzent im Englischen. Und ich glaube, ich kann mir das nie verzeihen, wenn das auf meinem Album drauf ist. Und dann habe ich das weggelassen. Aber ja, eigentlich hat es dort noch so wie so einen kleinen Vortext.
Wir hätten das als Zwischentrack nehmen können, aber zu spät.
Auf der Live-Scheibe. Yeah. Aber es ist lustig, weil bei Mother machst du das auch Spoken Word und es ist voll nicht, also erstens ist es voll nicht schweizerisch und zweitens, also du machst es ja schon.
Ja, aber es ist wie so eingebettet im Sound. Bei Something war es halt wie in der Stille.
Ah, so nackt, ja.
Okay. Ja. Mhm. Das habe ich mich nicht getraut.
Stellen. Oder sollen wir zum Spiel gehen?
Ja, wir können zum Spiel gehen.
Also spielen wir das Spiel. Das heisst entweder oder. Und wir haben jetzt gedacht, ihr sagt beide gleichzeitig eure Antworten.
Mhm. Sommer oder Winter?
Sommer.
Norden oder Süden?
Süden.
Welt oder Universum?
Universum.
Ja. Amerika oder Europa?
Europa.
Fluss oder Meer?
Meer.
Jura oder Alpen?
Alpen.
Studio oder Bühne?
Oh, ich würde Bühne sagen.
Studio.
Improvisation oder Komposition?
Improvisation.
Papier oder Screen?
Papier.
Buch oder Film?
Film. Buch.
Hässig oder traurig?
Traurig.
Traurig.
Elektrisch oder akustisch?
Elektrisch.
Akustisch.
Pink Floyd oder Nirvana?
Nirvana?
Nirvana.
Psychologie oder Politik?
Psychologie.
TikTok oder Instagram?
Instagram.
Studieren oder probieren?
Probieren.
Salzig oder süß?
Salzig. Süß.
Migros oder Coop?
Migros.
Oder und?
Und.
Ah, wow. Und.
Katz oder Hund?
Hund.
Dankeschön.
Also, das ist immer gleich.
Ja, wow. Also ein Match, würde ich sagen. Ein absoluter Match.
Das sagt Co-Star auch.
Oh. Kennt ihr Co-Star?
Mhm.
Was?
Co-Star sagt das auch.
Yeah.
Oh, my heart.
Was?
Es ist so eine App, wo man so die Sternzeichen kann matchen.
Oh, damn, ich wollte die auch. Astrologie, such a blank spot.
Ja, mega spannend. Danke vielmals für eure Motivation, da bei diesem Spiel so reinzugehen. Genau, ich glaube, etwas, was mich noch ein bisschen würde interessieren, sind schon so ein bisschen Genre-Themen. Was habt ihr denn eigentlich so für Musik gehört, irgendwie, wenn ihr Teenie sind? Oder was hat euch so begeistert? Was ist so die musikalische Welt, aus der ihr kommt?
Also bei mir war es so, als Kind war meine Lieblings-CD Wahlgesang mit Delfin-Gesang.
Oh.
Also wirklich so mega abgespaced. Und dann als Teenie habe ich wie die Bibliothek entdeckt und bin eigentlich jede Woche gegangen und habe einfach alle CDs ausgelehnt, die ich konnte. Also es waren immer 10 Stück. Das heisst, ich habe immer 10 Stück ausgelehnt, die daheim auf den Computer von meinem Vater geladen und dann das gelost. Und ich würde behaupten, ich habe alle CDs aus der Indie-Abteilung und aus der Rock-Abteilung gelost. Und extrem fanatisch Radio gelost. Und dann irgendwann bin ich so in die Indie-Rock-Schiene gefallen und dann so Arctic Monkey, Muse, Franz Ferdinand. Und dann irgendwann ist das auch nicht mehr so cool gewesen. Dann habe ich ja vor Bossa Nova hören, wegen der Schule. Und dann so mega viele 90er Jahre, ich weiß auch nicht, Cocteau Twins, Jeff Buckley, Messy Stars, so das, immer noch.
Ich glaube, als Kind habe ich viel Pink Floyd und Queen gehört. Ich erinnere mich, als wir mit meinem Vater einfach 10 Stunden im Auto waren, aber immer wieder Pink Floyd und Queen, einfach die zwei gespielt. Und mein Opa hat Frank Sinatra und Beethoven gespielt, so das sind die Erinnerungen. Aber später, als ich Radiohead entdeckt habe, bin ich einfach dort mega lange geblieben. Ich glaube, ich habe jeden Tag Radiohead ab 12 Jahren bis jetzt gehört. Und Verdena auch, ich weiß nicht, ob ihr Verdena kennt, eine Indie-Rock-Band aus Italien. Aber ja, ich glaube, mein erster CD war Gorillaz, Demon Days. Das habe ich auch mega lange gehört und ich konnte nichts verstehen, also Rap auf Englisch. Und dann habe ich probiert, viel Jazz zu hören. Genau, und dann Big Thief, das ist eine neuere Phase, die mega, mega stark ist. Und Adrian Lenke und Billy Martin.
Caroline Polacek.
Eine neuere Entdeckung. Ja.
Ja. Es ist so spannend, weil ich finde, zu den Referenzen, die ihr jetzt gesagt habt, irgendwie höre ich zum Teil die Referenzen jetzt in der Musik irgendwo durch schon oder vielleicht so einen gewissen Mut. Aber es gibt auch Sachen, die ich jetzt gar nicht könnte zurückführen auf die Referenzen. Und das finde ich immer auch mega spannend. Ich habe das Gefühl, es gibt auch also etwas, was wir unbedingt noch ansprechen müssen, sind deine Gesangsmelodien, die du schreibst. Das finde ich wirklich genial. Ich finde es mega eigen und überraschend. Und mich nimmt es wirklich mega Wunder, woher kommen die Melodien? Also, was ist da? Irgendwie gibt es da Inspirationen? Wie würdest du das? Kannst du mir weiterhelfen? Kannst du das erklären?
Ich würde sagen, die Faustregel ist immer, ich singe das, was ich höre. Ich schreibe wie keine Melodien aus. So im Sinn von, oh, es ist jetzt der Akkord, musiktheorie-mässig würde jetzt die Note drüber passen, sondern es ist wirklich das, was ich höre. Und ich glaube, das ist auch das, wo mir die Freiheit gibt, je nachdem, wie ich mich fühle, Betonungen reinzuwerfen. Das war jetzt beim Album auch mega nice gewesen. Haben wir ganz viele Texte können machen und auch wir können entscheiden, wenn wir das jetzt eher so haben, eher laut, oder wenn wir die Stelle eher sanft haben, weil deine Stimme dort wie so kurz bricht. Genau, ich glaube, das ist so die große Freiheit, die ich mir gebe, die ich auch von ihm bekomme. Ich weiß gar nicht genau, ob das deine Frage beantwortet oder nicht. Aber es ist auch wie das, was mir wie Kraft gibt. Ich weiß, ich kann die Melodie eigentlich jederzeit abändern. Auch wenn ich live singe. Es ist nie gleich. Sondern es ist einfach so, wie es kommt. Mm. Und wegen dem haben wir auch so viele verschiedene Genres, habe ich das Gefühl. Mm. Kann man auch wie nicht so bestimmen, was es genau ist. Mm.
Normalerweise sagen wir, was ist das? Yeah. Was wird das sein? Keine Ahnung.
Mm-hmm. Absolut.
Aber ich finde, genau das ist die absolute Stärke so von eurem Sound. Ich finde, es ist mega unique. Und es bringt irgendwie mega viele Sachen zusammen, wo man sich irgendwie so wie auch schon ein bisschen auskennt als Hörer. Aber ja, halt trotzdem, man merkt so, dass es sind irgendwie eher, und ich wollte jetzt einfach noch sagen, so, es ist für mich, es ist mega so eins. Und ich höre die verschiedenen Sachen, aber es ist wirklich so eins. Ich finde es einfach ein grossartiges Album. Ja.
Danke vielmals.
Und ja, also ich bin voll einverstanden. Und ich finde es aber auch noch spannend, weil so viele Fragen, die ich mir im Vorhinein gestellt habe, haben sich fast ein bisschen wie erübrigt, weil ich habe das Gefühl, so viel erklärt sich eigentlich durch den speziellen Prozess, wie ihr mit dem umgeht, oder? Dass das so improvisiert ist und so aus dem Moment raus darf passieren und aus dem Gefühl, aus dem direkten Gefühl raus darf passieren. Und wir haben da lustigerweise beide, der Simon und ich, wo wir eure Lyrics oder deine Lyrics, Larissa, angeschaut haben, einen Satz angestrichen, der heisst «I know that you don't know, so I have to express that». Und das ist jetzt natürlich mega aus dem Zusammenhang gerissen, aber bei dem Wort «express» bin ich halt so hängen geblieben. Und der Simon auch, dass es so der Ausdruck ist, wirklich ein Ausdruck aus dem «Ich muss mich ausdrücken, ich muss irgendwie etwas rauslassen, ich muss etwas zeigen, ich muss etwas reingeben, es muss wie irgendwie raus und es ist nicht einfach, ich weiss nicht, was es ist und erst recht weisst du da draussen, die Gesellschaft weiss nicht, was es ist, ich mache das jetzt und deal with it. Es ist so wie sehr, sehr selbstermächtigend oder so eine, ja, finde ich, für mich ist es so ein Schlüsselsatz gewesen von der Energie, die man so mega spürt im Album. So etwas muss ausgedrückt werden. Etwas, ja.
Das ist der B-Teil im «The Universe is Black». Als ich diesen Song geschrieben habe, habe ich mir gedacht, Statement von all die Statements, die ich vorher mache, die sind halt wie so in den Raum gestellt. Und ich adressiere nicht wirklich jemanden. Und in diesem B-Teil habe ich das wie nochmal versucht so, zu kondensieren, so wie nochmal darauf zu fokussieren, dass ich wirklich jemanden meine. Es ist an jemanden adressiert, wer auch immer die Person ist. Und es ist wie so das Gefühl von die Aussichtslosigkeit, die ich spüre, jetzt in diesem Thema, zum Beispiel jetzt mit meiner Hautfarbe, in einer weißen Gesellschaft aufzuwachsen, als queere Person, ist wie so, die Enttäuschung ist wie so, ich weiss, dass du sowieso nicht das wirst mir geben können und wegen dem mache ich das eigentlich, weil ich mir erhoffe, dass ich durch das wie irgendwann mal das bekomme, was ich brauche. Und wenn ich jemals aufhören würde, dann würde ich das nie bekommen. Und wegen dem ist halt so der Urge, da alles abzureissen und alle Leute anzuschreien. Und ja.
Also wirklich auch es sagen, wenn ich nicht zu mir stehe, steht ja niemand zu mir. Ich muss wie quasi so wie das Claimen und Zeigen, weil eh wie nicht der Space rum ist, dann muss ich mir wie irgendwie selber schaffen oder nehmen oder so.
Absolut. Weil, ja, es sind schon viele Leute vor mir da gewesen, die den Weg wie so langsam geebnet haben, aber es langt wie nicht. Mhm. Und ich sehe es mega fest als meine Lebensaufgabe, Informationen zu teilen, sei das jetzt in Form von Musik oder in anderen Formen. Ich mole auch sehr viel, dass es halt wie so etwas ist, wo eben das Kosmische, wo du wie rausspürst aus deinen Songs, das ist wie das, wo ich wie ich glaube daran, dass es wie etwas ist, wo wie durch mich durchgeht. Und ich bin wie so in dem Moment Sprachrohr für die Gefühle, wo nicht nur ich habe, sondern auch ganz viele andere Menschen. Und ich erhoffe mir dadurch, dass ich wie jetzt blöd zum Beispiel mit diesem Song jemandem das Leben könnte vereinfachen. Ich mache jetzt Gänsefüßchen. Weil vielleicht braucht das jemand, vielleicht muss das jemand hören, um sich verbunden zu fühlen mit der Welt.
Ja, und jetzt ist mir auch gerade klar geworden, also mega schön und auch mega nachvollziehbar auf eine Art, glaube ich. Vor allem auch, wenn man jetzt wieder zurückkommt zu dem, dass es nichts rechts ist, Musik machen. Das ist ja dann etwas extrem Wertvolles, gesellschaftlich solche Spaces irgendwie durch einen Song oder durch, ja, durch das, dass man das öffentlich auch macht, zu erschaffen überhaupt. Und ich habe gerade gemerkt, dass der Universe ist ja auch eine Metapher für Space, oder? Also es ist der Space, aber es ist halt auch der Space, oder? Mhm. Und dass du den Mut, das zu machen, dann auch Spaces überhaupt entstehen, glaube ich. Spaces, wo Leute sich identifizieren können und können sich gesehen fühlen.
Ja, das ist schon die Hoffnung.
Does my skin tend to tell you?
Ich glaube, da kommen wir so ein bisschen zu der letzten Frage. Wann wisst ihr, wenn ein Song fertig ist?
Ja, alles so vermischt. Auch zwischen Songwriting und Mischen habe ich realisiert. Aber wenn wir beide happy sind, oder?
Ja, ich glaube, das Gefühl ist schon sehr stark. So das Gefühl von, jetzt braucht es wie nichts mehr. Ich habe das Gefühl, wenn der Song geschrieben wird, sei das jetzt als Improvisation oder von mir und ich stelle ihn dann vor, entwickelt der Song meistens sehr schnell ein Eigenleben. Und wir sind dann meistens einfach am Hören. Existiert da ein Ungleichgewicht oder kann er so existieren, wie er ist?
Ja, ich habe auch probiert zu überlegen, wie es wirklich funktioniert, weil jetzt beginnen wir wieder neue Songs zu schreiben. Und es ist wirklich nicht klar. Also beim You're Not Gonna Ruin My Day zum Beispiel hat Larissa eine Demo mit Synths gemacht und wir haben einfach das Demo gehört für ein paar Tage. Und dann hat sie, oder habe ich, ich erinnere mich nicht mehr.
Du hast Gitarre.
Ja, aber jemand hat gesagt, es ist ein bisschen zu elektronisch wie, ja, wie früher. Und dann, es waren nur Oktave, Arpeggiators. Und dann habe ich meine Gitarre alles auf C gestimmt, C, C, G, G, C, C irgendwie. Und jetzt spiele ich mit eine zweite Gitarre und mehr Songs werden mit der Gitarre gespielt. Und das ist ja so random passiert und bei anderen Songs auch.
Aber denkst du nicht, dass wenn wir zum Beispiel You're Not Gonna Ruin My Day, war es sehr klar vom Gefühl her, zum Beispiel, dass wenn wir es live spielen, dass wir die Form wiederholen, weil es da ein Ungleichgewicht gibt. Zum Beispiel You're Not Gonna Ruin My Day und dann war es aber nur einmal und eigentlich bräuchten wir es wie zweimal. Da war das Gefühl ja eigentlich sehr klar. Ja, eigentlich ist das Gefühl so befreiend, dass wir es eigentlich zweimal haben möchten. Und deswegen spielen wir es dann auch zweimal.
Ja.
Ja, also aus meiner Sicht habe ich das Gefühl, es ist sehr klar, wenn ein Song ready ist. Also wenn er wie fertig ist. Bei ihm jetzt nicht. Aber ja, ich glaube, das wäre so der Diskussionspunkt im Studio, wenn ich so denke, nein, aber jetzt können wir nicht mehr. Und er sagt, doch, wir müssen noch,
Ich glaube, ich habe es falsch gesagt. Es ist nicht fertig, wenn wir beide mega happy sind, aber einfach mehr als happy. Also wenn wir am Schreien sind, oh yeah, der Song ist jetzt mega gut. Das ist vielleicht der Zeitpunkt.
Ja, ich liebe auch die Antwort, weil das führt ja wieder dorthin zurück, dass es nie nicht ein Rezept oder irgendetwas gibt. Am Schluss ist es einfach ein gutes Gefühl. Und am Schluss ist man einfach verliebt in was da steht. Und man hat das Gefühl, yes, das bin ich, so töne ich, so will ich sein, so, das macht Spass. Und ich glaube, das ist ja auch schon ein mega schöner Takeaway für alle, die zuhören, dass Musik am Schluss einfach das ist, wo man am Schluss jubelt zusammen und sagt, yes, das ist gute Musik. Und das kann halt dann auch mega verschieden sein.
Larissa Giovanni, danke vielmals für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Danke vielmals, dass wir da sind mit euch. Und wir freuen uns mega, dass wir Teil sein dürfen von diesem nice Podcast.
Der Podcast ist produziert worden mit finanzieller Unterstützung vom Popkredit Zürich.